als eben die Technik nicht so funktioniert hat, wie sie sollte, habe ich gedacht, so ähnlich, wenn es hängt, so hänge ich auch manchmal. Ich bin so froh, wenn Gott sich die Geduld nimmt und weiter probiert und immer wieder auf mich eingeht, bis ich wieder weitergehen kann, bis ich wieder den Weg finde, weiterzugehen. Und so war auch dieses Hängen der Technik für mich heute Morgen ein kleiner Impuls. Ich möchte zunächst den Predigttext lesen. Er steht in 1. Thessalonicher, das Kapitel 5, die Verse 1 bis 11. Wann das alles sein wird, zu welcher Zeit und Stunde, brauchen wir euch, liebe Brüder und Schwestern, nicht zu schreiben. Ihr wisst ja, dass der Tag, an dem der Herr kommt, so unerwartet eintreffen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sich die Leute in Sicherheit wiegen und sagen werden, überall ist Ruhe und Frieden, wird sie das Ende so plötzlich überfallen wie die Wehen einer schwangeren Frau. Es wird für niemanden mehr einen Ausweg geben. Doch ihr, liebe Brüder und Schwestern, lebt ja nicht in der Finsternis. Also kann euch der Tag, an dem der Herr kommt, auch nicht wie ein Dieb in der Nacht überraschen. Als Christen sind wir Kinder des Lichts, Kinder des hellen Tages. Wir gehören nicht zur Nacht mit ihrer Finsternis. Darum lasst uns nicht schlafen wie die anderen. Wir wollen hell, wach und nüchtern bleiben. Denn die Müden schlafen in der Nacht und die Säufer feiern nachts ihre Trinkgelage. Wir aber haben uns für den Tag entschieden und wollen wach, nüchtern und kampfbereit sein. Dazu brauchen wir als Brustpanzer den Glauben und die Liebe. Die Hoffnung auf Erlösung wird uns wie ein Helm schützen. Denn Gott will uns nicht seinem Zorn und Gericht aussetzen. Wir sollen vielmehr durch unseren Herrn Jesus Christus gerettet werden. Christus ist für uns gestorben, damit wir, ganz gleich, ob wir nun leben oder gestorben sind, mit ihm ewig leben. So ermutigt und tröstet einander, wie ihr es bisher ja auch getan habt. Als Paulus das schreibt, waren die Thessalonicher nicht in einer freudigen Stimmung, so wie wir das heute Morgen auch gesungen haben, sondern es waren der oder die ersten Christen verstorben aus ihrer Runde. Alles umsonst. Der letzte Funken Hoffnung war erloschen. So haben sie sich vielleicht gefühlt in dieser jungen Gemeinde in Thessalonich. Sie hatten doch so fest an die Wiederkunft Jesus geglaubt und sie waren sich ganz sicher, dass dies zu ihren Lebzeiten passieren würde. Und jetzt? Da war jetzt der Erste oder die Ersten waren tot und Jesus immer noch nicht da. Bevor wir euch näher auf den Text eingehen, möchte ich ein bisschen was von der Gemeinde in Thessalonich erzählen, dass wir die ein bisschen besser kennenlernen, also eine Art Geschichtsunterricht. Thessalonich war eine Stadt, die sich durch ihre günstige Lage an der See und an der römischen Reichsstraße als Hafen- und Handelsstadt gut entwickelt hatte. Für die damaligen Verhältnisse war Thessalonich eine Großstadt. Die Römer hatten sie nach der Eingliederung Makedoniens in das Römische Reich zur Hauptstadt gemacht. Trotzdem konnte sich Thessalonich eine gewisse Selbstständigkeit erhalten. Während seiner zweiten Missionsreise, das war ca. 50 Jahre nach Christus, besuchte Paulus Thessalonich. Zunächst predigte er für ca. 3 Wochen in der Synagoge und viele Menschen bekehrten sich zu Jesus, nahmen ihn als ihren Herrn an. Nach dieser Zeit wurde Paulus allerdings verboten, in der Synagoge zu sprechen. Wahrscheinlich arbeitete er noch eine Weile in anderen Räumen der Stadt. Und so bekehrten sich noch wichtige Persönlichkeiten in der griechischen Gesellschaft zum Christentum. Paulus gründete eine Gemeinde, wohl eine heidenchristliche Gemeinde. Dieser Erfolg bescherte ihm eine Gruppe äußerst besorgter und eifersüchtiger Juden. Sie verleumdeten ihn, dass er in Konkurrenz zum römischen Kaiser einen neuen Herrscher verkünde und zettelten einen Aufruhr gegen ihn an. Das kann man in der Apostelgeschichte 17 nachlesen, wer das möchte. Paulus musste also die Stadt Thessalonich verlassen und somit auch diese junge Gemeinde zurücklassen, die ihn vielleicht noch ein wenig gebraucht hätte. Paulus rechnete fest damit, dass die Juden, die gegen ihn auftraten, auch der Gemeinde das Leben schwer machen würden. Das können wir allerdings in der Bibel nicht nachlesen, das sind Vermutungen. Vielleicht hörte er das eine oder andere über die Gemeinde und den Druck, dem sie ausgesetzt waren, aber wie gesagt, im Endeffekt bleiben das Spekulationen. Paulus sorgte sich sehr um die Gemeinde und deshalb schickte er Timotheus nach Thessalonich. Er sollte sich vor Ort ein Bild machen, wie es der Gemeinde geht, welche Nöte, Sorgen und Fragen sie beschäftigen. Und dann bringt Timotheus auch Fragen mit, die Paulus während seinem kurzen Aufenthalt den jungen Geschwistern noch nicht beantworten konnte. Und daraufhin schreibt Paulus den Brief, diesen ersten Brief an die Thessalonicher. Es war mit dem Wunsch und mit dem Versuch, die Geschwister zu ermutigen und ihre Fragen zu beantworten. Wie viele Christen, gerade aus der Anfangszeiten, hatten also auch die Menschen in der Gemeinde in Thessalonich fest damit gerechnet, dass Jesus zu ihren Lebzeiten wiederkommen würde und dass ihnen somit das Sterben und der Tod erspart bliebe. Sterben und Tod, Dinge, die ja gerne verdrängt werden, standen nicht mehr auf dem Plan. Jesus hatte gesagt, er kommt wieder, da kommen wir drum rum, wir als Christen. Und nun war aber doch der Erste aus der Gemeinde gestorben. Verständlich, dass da Zweifel aufkamen. Warum war das passiert? Galten die Versprechen Jesu nicht? Oder hatte ihr Bruder vielleicht nicht fest genug geglaubt? War da irgendwas in seinem Leben nicht in Ordnung? Hatte er etwas aus der Lehre Jesu verpasst, nicht richtig zugehört? Und vor allem, wie würde es mit ihnen, mit denen, die noch lebten, weitergehen? War dieses Fundament, das sie in ihrem Glauben zu haben meinten, wirklich so fest? Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Reaktion ihrer Nachbarn, Verwandten und Bekannten es nicht eben leichter machten. Vielleicht haben die gestichelt. Na, wo ist er denn, euer Jesus? Kümmert sich wohl doch nicht so um euch, wie ihr das immer erzählt. Ich meine, der erste von euch hat es ja nun mal schon nicht geschafft. Oder besorgte Angehörige. Siehst du, dieser Jesus ist doch nicht das, was er verspricht. Es lohnt sich gar nicht, das Risiko einer Verfolgung einzugehen. Haltet euch doch lieber wieder an das, was unser Staat will. Und vergesst diese Sekte, würden wir heute sagen. Auch das sind natürlich nur Spekulationen, das können wir nicht nachlesen. Aber so wie es eben menschelt, wird es auch da gemenschelt haben und es scheint mir nicht allzu abwegig. Paulus erkennt die Nöte seiner Geschwister und er nimmt sie sehr ernst. So lesen wir bereits in Kapitel 4, in Vers 14, wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott alle auferwecken wird, die im Glauben an Jesus Christus gestorben sind. Wenn er wiederkommt, werden sie dabei sein. Für Jesus war und ist der Tod keine Grenze, weder damals noch heute. Ich denke, das ist auch ganz wichtig, dass wir uns das immer wieder bewusst machen. Schon ganz am Anfang, als ich mich zu Jesus bekehrt habe, so als ganz junger Christ, habe ich mir gewünscht, dass Jesus doch wiederkommen würde, bevor ich sterben würde und vor allen Dingen auch bevor Menschen sterben müssten, die ich lieb habe. Nun war mir schon klar, dass das nicht unbedingt der Fall sein müsste. Ich meine, nach 2000 Jahren kann man nicht mehr sagen, das ist so. Aber schön wäre es ja doch gewesen. Ne? So kann ich das ganz gut nachempfinden, was die Christen hat. Wäre das nicht schön? Als ich dann vor Jahren am Grab meiner Mutter stand, war das in all dieser Trauer, und das war für mich wirklich ein ganz schlimmer Verlust, der größte Trost, dass weder der Tod noch dieses Grab ein Hindernis sein könnten für die Liebe Jesus. Jesus will uns retten und auch, dass die Auferstehung Realität ist. Etwas, was ich immer wieder betonen möchte, die Auferstehung ist Realität, sonst müssten wir heute Morgen nicht hier sitzen. Und trotzdem bleibt die Frage, wann wird Jesus endlich sein Versprechen wahrmachen und wiederkommen? Eine sehr menschliche Eigenart ist nun mal häufig die Ungeduld. Und wenn ersehnte Dinge schon nicht sofort sein können, dann wollen wir wenigstens wissen, wie lange wir noch warten müssen. Also es ist ja nicht so schlimm, wenn ich mal ein bisschen warten muss, wenn ich weiß, am Montag ist es dann soweit. Aber diese Ungewissheit, wann, die können wir Menschen oft sehr schwer aushalten. Wer mit seinen Kindern in Urlaub fährt, der kennt das auch. Wie lange noch? Und bereits nach der ersten Kurve, wann sind wir denn da? Also ich habe das erlebt, ich weiß nicht, eure Kinder waren vielleicht anders, aber ich habe das erlebt. Und auch in meinem Berufsalltag. Viele Patienten fragen schon direkt nach der Aufnahme, wie lange muss ich denn bleiben? Da weiß der Doktor noch gar nicht, dass sie da sind. Oder auch das Warten auf ein bevorstehendes Fest, das Warten auf die Ergebnisse einer Prüfung oder die Geburt eines Kindes. All das fordert unsere oft nicht vorhandene Geduld. Natürlich gegen die Frage, die der Thessalonicher, wann Jesus denn endlich wiederkommt, sind das vielleicht Peanuts oder Kleinigkeiten. Paulus gibt ihnen eine eindeutige Antwort, die, glaube ich, auch ein bisschen bruskierend sein kann. Das braucht ihr nicht zu wissen. Es ist nicht wichtig für euch. Er kommt unangemeldet und überraschend, wie ein Dieb in der Nacht. Das hat Jesus selbst in seiner Endzeitrede gesagt. So heißt es in Matthäus 24, Vers 42 folgender. Deshalb seid jederzeit bereit, denn ihr wisst nicht, wann euer Herr wiederkommen wird. Das ist doch klar. Wenn der Hausherr wüsste, wann der Dieb bei ihm einbrechen will, würde er sich rechtzeitig schützen. Kein Einbrecher meldet sich vorher an. Plötzlich und unerwartet steht er im Haus, und wer sich nicht vorher schützt und darauf vorbereitet wird, wird wohl nicht mehr verhindern können, dass er sein Unwesen treibt. Aber Paulus geht noch weiter. Er sagt in Vers 3, wenn sich die Leute in Sicherheit wiegen und sagen werden, überall ist Ruhe und Frieden, wird sie das Ende so plötzlich überfallen wie die Wehen einer schwangeren Frau. Es wird für niemanden mehr einen Ausweg geben. Gerade dann, wenn sich alles in Sicherheit wiegt und rund um Frieden herrscht. Ich denke, kein Amerikaner hätte vor dem 11. September geglaubt, dass Amerika so verletzlich ist. Sie fühlten sich sicher, weit weg von allen Krisengebieten, und umso heftiger traf sie diese vollkommene Machtlosigkeit. Ich glaube, bisher hat keiner von uns, die wir heute Morgen hier sind, nur einen Tag erlebt, an dem überall Frieden herrscht. Ein Blick in die Zeitung oder in die Fernsehnachrichten sagen uns das, und das, was der Stefan heute Morgen erzählt hat, bestätigt das ja auch. Es gibt keinen Frieden in der Welt. Ich finde es schon erschreckend, wenn Paulus dann sagt, dass gerade dann, wenn Friede und Sicherheit in der Welt erreicht scheint, Jesus wiederkommt und damit das Ende, das absolute Ende. Damit gibt es aber dann auch keine Möglichkeit mehr, noch irgendetwas zu beeinflussen. Paulus vergleicht das Ende mit den plötzlichen Wehen einer schwangeren Frau. Und auf dem Gericht würde man sagen, Einspruch, so plötzlich sind die doch gar nicht. Jede Frau, die ein Kind erwartet, weiß vom ersten Tag an, dass dieser Augenblick kommen wird. Und sie lebt und handelt entsprechend, mehr oder weniger. Sie bereitet sich auf dieses besondere Ereignis vor. Vielleicht besucht sie Gymnastikstunden, besorgt die nötigen Sachen für das Neugeborene, packt sich die Krankenhaustasche. Das Krankenhaus ist auch schon ausgesucht und informiert. Und Großeltern oder Freunde wissen Bescheid. Irgendwann um diesen Zeitraum kriegst du einen Anruf und dann musst du ganz schnell die anderen Kinder hüten. Weil dann kommt unser Neugeborenes. Die Wehen kommen schon plötzlich, aber doch nicht unerwartet. Und so macht auch Paulus Mut, indem er sagt, doch ihr, liebe Brüder, lebt ja nicht in der Finsternis. Also kann euch der Tag des Herrn auch nicht wie ein Dieb in der Nacht überraschen. Ihr rechnet doch mit dem Wiederkommen Jesu. Jesus kommt plötzlich, aber doch nicht unerwartet, weil euer ganzes Leben auf den Tag ausgerichtet ist. Und deshalb braucht ihr auch keine Angst vor diesem Tag zu haben. Ihr dürft euch darauf freuen. Ihr seid dabei. Welch eine Zusage. Welche mutmachenden Worte. Damit hätte Paulus jetzt seinen Brief beenden können. Die Frage, was mit den Verstorbenen passiert, ist geklärt. Paulus hat klargemacht, dass der Zeitpunkt, wann Jesus wiederkommt, unbekannt ist. Und er geht gegen die Angst an, diesen großen Tag zu versäumen. Paulus weiß aber, wie schwer es ist für uns Menschen in einer Welt, die nichts von Jesus wissen will. Und die ja im Finstern lebt, treu zu bleiben. Und deshalb ermahnt er die jungen Geschwister aufzupassen und wachsam zu bleiben. Als Kinder Gottes lebt ihr nicht in der Finsternis, sondern im Licht. Nicht in der Nacht, sondern am Tag. So schreibt er in Vers 5. Finsternis steht hier dafür, wenn wir nicht mit Gott leben. Für Menschen, die nicht in Ja gesagt haben zu dem Angebot Jesu. Diese Ferne von Gott. Und das Licht steht für alles, was dem abgewandt ist, bei Gott. Das heißt nicht, dass wir nicht sündigen. Solange wir auf dieser Welt leben, sündigen wir, werden schuldig. Und dennoch sind wir bei Gott im Licht, sind gerettet. Das lange Warten macht müde und unbedacht. Und da kann es sein, dass der Mensch sich ablenken lässt und seinen Weg, sein Ziel aus den Augen verliert. Vor einiger Zeit stand ich in einem Stau. Es war ein ziemlich langer Stau, bewegte sich einfach so gut wie gar nichts mehr, so 500 Meter pro Stunde. Anfangs konzentriert man sich ja noch auf das Auto vorne dran. Aufpassen, dass es weitergeht und... Aber mit der Zeit, also ich neige ja dann dazu, wenn ich lange Fahrten habe, habe ich eine Zeitung auf dem Beifahrersitz, da kann ich ein bisschen lesen, wenn ich stehe. Und an dem Tag hatte ich das nicht und ich habe die anderen beobachtet. Und dann konnte ich sehen, wie neben mir der Beifahrer ausstieg in dem Wagen. Musste mal eben hinter einem Baum verschwinden. Und just in diesem Moment, als er hinterm Baum war, ging es weiter. Und zwar richtig weiter. Und dieser Beifahrer hatte alle Mühe, seinen Wagen wieder einzuholen. Das Schlimme war, der stand in der dritten Spur nicht ganz rechts, dann hätte der Fahrer ja rausfahren können. Der wurde ganz schön schnell. Er hatte nicht aufgepasst. Er hatte einfach nicht damit gerechnet, dass es jetzt schon weitergeht. Ich meine, das war ja nicht, irgendwann würde es weitergehen. Das war ja sicher. Und trotzdem kam das ganz, ganz plötzlich. So sollten auch wir Christen aufmerksam bleiben. Dazu ermahnt Paulus, lasst euch nicht ablenken, entfernt euch nicht von Gott, damit ihr keine unangenehme Überraschung erlebt. nach dem Motto zum Frommsein oder das kann ich ja später noch machen. Jetzt, es gibt ja so viele andere Dinge, die doch schön sind, könnte man ja mal ausprobieren. Paulus erinnert die junge Gemeinde: Wir haben uns entschieden, mit Jesus zu leben. Wir wollen Christen sein und den Tag, an dem Jesus wiederkommt, erwarten. Gott weiß, dass das nicht immer einfach ist. Wenn Paulus schreibt, dass wir den Panzer des Glaubens anziehen sollen, dann heißt es, dass wir uns immer wieder an Gott wenden dürfen, ihn um seinen Schutz bitten und seine Kraft und dass wir uns darauf berufen können. Wir leben in einer Welt, die oft nicht zimperlich mit uns umgeht. Viele Christen in vielen Ländern werden verfolgt, müssen um Leib und Leben fürchten. Ich meine, wir haben da wirklich gut. Wir leben in einem Land, in dem Religionsfreiheit herrscht. Vielleicht werden wir verspottet. Vielleicht, wenn wir zu laut sagen, was wir sind, kann es auch schon mal sein, dass es einen Arbeitsplatz gibt, der uns nicht so gerne da haben möchte. Aber im Großen und Ganzen brauchen wir nicht mit Repressalien zu rechnen. Aber auch die Lüge, Ungerechtigkeit, Hass, Gier, Selbstsucht und so weiter kann uns aus der Nähe Gottes wegziehen. Und es ist nicht immer leicht zu widerstehen, ganz im Gegenteil. Da braucht es schon etwas Besonderes, was wir dem entgegensetzen können. Da braucht es Glauben und Liebe. Glaube, der fest mit Christus rechnet und mit ihm lebt. Und Liebe, die sich all diesem Bösen entgegensetzt. Mit Gottes Kraft, mit seinem Schutz im Glauben und der Liebe brauchen wir uns nicht zu fürchten. Gott will doch nicht, dass wir verloren gehen. Gott will das Beste für uns und hat das Beste für uns gegeben, seinen Sohn Jesus Christus. Und durch ihn und nur durch ihn kann ein Mensch ewig leben. Und jeder, der das glaubt, ist dabei. Vers 11 sagt Paulus: Vergesst das nicht und erinnert euch gegenseitig daran. So werdet ihr einander ermutigen und trösten, wie ihr es ja auch bisher getan habt. Ich möchte eine kurze Geschichte erzählen. War das dieses Jahr mit den Paralympics? Ja, ne? Aber das war schon eine, die länger zurückliegt. 10 Behinderte treten zu einem 100-Meter-Lauf an bei der Behinderten-Olympiade. Der Startschuss fällt und alle Läufer rennen begeistert los. Und sie geben ihr Bestes. Und wer die Paralympics gesehen hat, der weiß, mit wie viel Energie und Freude da wirklich Sport gemacht wird und gekämpft wird. Plötzlich fällt einer der Läufer zu Boden und er fängt an zu weinen. Das Weinen ist im ganzen Stadion zu hören. Und dann? Alle Athleten hören auf zu spurten, gehen zurück zu ihm, so als ob sie sich vorher abgesprochen hätten, und helfen ihm, wieder auf die Füße zu kommen. Und dann bilden sie eine Reihe, gehen Schulter an Schulter auf der Aschenbahn und überschreiten gemeinsam das Ziel. Das Publikum ist so tief überwältigt und bewegt von der Haltung dieser Sportler, dass es ihnen 15 Minuten lang Beifall klatscht. Das ist wirklich passiert. Fast 2000 Jahre ist es her, dass Paulus diesen Brief schrieb, und trotzdem, er könnte auch heute an diese Gemeinde, an unsere Gemeinde gerichtet sein. Wie gesagt, wir werden hier in Deutschland nicht verfolgt. Wir dürfen unsere Gottesdienste frei feiern und von unserem Glauben erzählen. Vielleicht hält man uns für weltfremd und belächelt uns. Trotzdem glaube ich, dass die Gefahr für uns, müde zu werden, das Ziel aus den Augen zu verlieren, nicht geringer ist als für die Geschwister in Thessalonich. Auch heute fragen sich viele Christen, wann Jesus denn nun endlich wiederkommt. Doch verlieren wir uns nicht in Spekulationen, sondern konzentrieren wir uns auf das Wesentliche. Der Stundenplan Gottes bleibt ein Geheimnis und wird uns nicht offenbart werden. Jesus wird überraschend kommen. Es gilt also, vorbereitet zu sein, aber er kommt nicht unerwartet. Wir sind Gott wichtig. Gott will, dass wir gerettet werden. Gott selbst will uns durch diese Zeit des Wartens helfen, uns als Gemeinde und jedem Einzelnen. Gott lässt uns nicht allein stehen. Er macht es uns zur Aufgabe, uns gegenseitig zu ermutigen, zu trösten und daran zu erinnern, dass wir uns für ein Leben mit Jesus entschieden haben. Und wenn du merkst, dass dein Bruder, deine Schwester mutlos oder müde wird, wenn die Angst überwiegt, dann nimm ihn an der Hand und hilf ihm weiterzugehen in der Hoffnung auf den Tag, wenn Jesus wiederkommt. Amen.